Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ein tschechisches Ahoi an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Till Janzer und ich begrüße Sie zu unserem Wochenendprogramm. Wir starten heute mit einer neuen Serie. Und zwar erfahren Sie bis Ende August jeden Samstag alles über die Geschichte von Radio Prag International, anlässlich unseres 90-jährigen Jubiläums in diesem Jahr. Es sind 8 Folgen, die erste heißt Mit dem Mikrofon gegen Hitler und schildert die Entstehung der Auslandssendungen des tschechoslowakischen Rundfunks. Die Folge vorbereitet hat Markéta Kachlíková, Autor der ganzen Serie ist Jaromír Marek.
This is Radio Prague.
Transoceánské spojení na
Krátko. Radio Prague International.
90 Jahre im Äther.
Die Sender des tschechischen Rundfunks werden täglich von 1,5 Millionen Menschen gehört. Nur wenige wissen jedoch, dass der Rundfunk auch einen fremdsprachigen Auslandsdienst anbietet. Und das bereits seit stolzen 90 Jahren. Der Sender entstand 1936 zur Abwehr der feindlichen NS-Propaganda. Nach dem Februarumsturz von 1948 wandelte sich Radio Prag selbst zu einem Propaganda-Instrument der Kommunisten. Erst nach der Wende von 1989 wurde der Sender zur Stimme der freien und demokratischen Tschechischen Republik. Wie entstand Radio Prag International und wie hat es sich im Laufe der 90 Jahre an seine Hörer gewandt? Das erfahren Sie in der Serie 90 Jahre im Äther.
Krajané českoslovenští, všude v zahraničí, přátelé američtí.
Tschechoslowakische Landsleute überall im Ausland, amerikanische Freunde, Grüße und Glückwünsche an euch alle. Unser alter Vater Masaryk, so können wir euch sagen, ist wohlauf. Wir waren für ihn wie seine Kinder. Er weiß von allem, beobachtet alles und ist glücklich, dass wir auf einem guten Wege sind. Er grüßt euch alle, alle in der Heimat wie auch euch alle im Ausland.
Pozdravuje vás všechny. Všechny doma, jako všechny vás za hranicí.
So sprach einer der Mitbegründer der Tschechoslowakei, der sozialdemokratische Politiker, Jurist und Publizist František Soukup auf den Wellen des Rundfunks. Die Sendung vom 7. März 1937 richtete sich an die tschechischen Landsleute, und zwar an dem Tag, an dem Präsident Tomáš Garrigue Masaryk seinen Geburtstag feierte. Es handelt sich um die älteste erhaltene Aufnahme des Auslandsdienstes, des damaligen Senders Radiojournal.
Hallo, hallo, československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně.
Die regelmäßigen Sendungen für das Ausland wurden bereits 7 Monate zuvor gestartet, und zwar am 31. August 1936 um 10 Uhr vormittags. Damals wandte sich der technische Direktor Eduard Svoboda auf Englisch an die Hörer in aller Welt. Zu Beginn der Auslandssendungen war im Äther überwiegend Musik zu hören, gelegentlich ergänzt durch Ansagen in verschiedenen Weltsprachen. Bald entstanden jedoch auch die ersten publizistischen Sendungen, wie etwa Porträts von Tomáš Garrigue Masaryk und Edvard Beneš, inspiriert durch das Buch Inside Europe des US-amerikanischen Autors John Gunter. Am Silvesterabend 1936 las der Schauspieler Vlasta Burian die Sportnachrichten sowie den Wetterbericht und auch die Puppentheaterfiguren Spabel und Hurvínek waren in der Sendung zu hören.
Chtěli jsme se světu představit. Vyvraceli jsme shakespearovské.
Wir wollten uns der Welt vorstellen. Wir haben mit dem shakespearschen Aberglauben aufgeräumt, Böhmen liege irgendwo am Meer. Wir haben über unsere Lage gesprochen, nicht nur über die geografische, sondern auch über unsere politische und wirtschaftliche Situation. Es wurde auf Englisch gesprochen, auf Französisch, Deutsch, Italienisch. Man sprach zu einer Welt, die damals noch vergleichsweise klein war.
So erinnerte sich František Kamil Zeman an die Anfänge des Auslandsdienstes. Er arbeitete ab 1938 bei Radio Prag. Die 1930er Jahre waren nicht nur eine Ära des technischen Fortschritts, der es ermöglichte, in die ganze Welt zu senden. Sie waren auch eine Zeit wachsender internationaler Spannungen. Die Regierung war sich bewusst, dass sie über kein wirksames Instrument verfüge, um Informationen über die Tschechoslowakei zu verbreiten oder der wachsenden feindlichen Propaganda entgegenzuwirken. Der Direktor der Abteilung für öffentliche Diplomatie im tschechischen Außenministerium, Ivan Dubovický, erläuterte die Umstände der Entstehung des Auslandsdienstes.
Byly to samozřejmě většinou útoky o postavení národnostních menšin, ale například v případě...
Das waren natürlich meist Angriffe wegen der Stellung der nationalen Minderheiten. Aber zum Beispiel in einem Extremfall des Budapester Rundfunks ging es sogar um die Forderung nach dem Anschluss der Slowakei an Ungarn, um die totale Destruktion der Tschechoslowakei. Und das Außenministerium war sich bewusst, dass es auf diese Angriffe reagieren und gleichzeitig auch die positive Propaganda über die Tschechoslowakei im Ausland enorm verstärken muss. Aus der Sicht des Ministeriums waren drei Bereiche wesentlich. Erstens war es wichtig, das Ausland über tschechoslowakische Angelegenheiten, über unsere Innen- und Außenpolitik zu informieren. Ein zweiter Bereich, auf den sich die Sendung konzentrieren sollte, waren die im Ausland lebenden Tschechen. Und ein dritter Bereich sollten die tschechoslowakischen Auslandsvertretungen sein.
No a třetí takový okruh měly být naše zastupitelské úřady.
Soweit Ivan Dubovický. Der Techniker Karel Koníček erinnerte sich an die Anfänge des Auslandsdienstes wie folgt.
Hluboko v paměti mi zůstala vzpomínka na první živé slovo naší krátkovlné stanice.
Tief in meinem Gedächtnis ist die Erinnerung an das erste lebendige Wort unserer Kurzwellenstation geblieben. Es war damals, so erinnere ich mich, nur ein Gruß. Wir wussten nicht, ob sie uns hören würden und ob uns überhaupt jemand hören und die freundschaftliche Hand annehmen würde, die wir im Gedanken an den Frieden allen Menschen guten Willens reichten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie groß unsere Freude war, als wir einige Tage später Ihre Briefe mit der frohen Botschaft erhielten, dass Sie uns gehört haben.
Dostali vaše dopisy s radostnou zprávou, že jste nás slyšeli.
Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání. Adresa je Krátkovlná stanice Praha, Československo. Děkujeme vám.
Im Jahr 1937 wurde die Sendung in das sogenannte europäische und amerikanische Band aufgeteilt. Nach Europa wurde jeden Tag gesendet, nach Amerika dienstags und freitags. Schon damals waren Nachrichten Bestandteil jeder Sendung. Diese wurden über den Ozean auf Tschechisch, Slowakisch und Englisch ausgestrahlt. Einmal pro Woche auch auf Rusinisch für jene Hörer, die aus der Karpaten-Ukraine in die Vereinigten Staaten gekommen waren. Die Sendungen für die Tschechoslowaken im Ausland sollten nicht nur informieren oder bilden, sie wurden von Anfang an als Bindeglied zur alten Heimat wahrgenommen. So flog am 21. Mai 1937 ein Gruß eines gewissen Josef Dragon über den Ozean an seinen Bruder in den Vereinigten Staaten.
Dnes by si Boleslav nepoznal, jak od světové války vyrostla. Boleslav je dnes velký...
Heute würdest du Boleslav gar nicht mehr wiedererkennen, wie die Stadt seit dem Weltkrieg gewachsen ist. Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich hier gebessert. Und obwohl hier noch nicht solch ein Wohlstand herrscht wie bei euch in Amerika, arbeiten wir alle mit Elan und Freude in unserer freien Heimat, von der wir glauben, wie sicherlich auch ihr dort drüben über dem Meer, dass sie die allerschönste ist. Nochmals unser tschechischer Gruß, zdar und vielleicht auf Wiedersehen.
In der Regel brachte diese nur jedoch ernstere und seriösere Themen. Im Juni 1937 war beispielsweise ein Vortrag von Joseph S. Rouček zu hören, einem in Amerika tätigen tschechischen Soziologen. Dieser sprach über den Beitrag der Tschechoslowaken zur amerikanischen Kultur.
America has no specific culture. It is rather a culture which is a conglomeration of numerous other cultures.
Amerika hat keine eigene spezifische Kultur. Diese ist eher ein Konglomerat vieler Kulturen, die von Einwanderern mitgebracht und an die amerikanischen Bedingungen angepasst wurden. Es ist allgemein nicht so bekannt, dass auch viele tschechoslowakische Elemente die amerikanische Zivilisation bereichert haben. Dies war das Werk von 2 Millionen in Amerika lebenden Tschechoslowaken. Diese Arbeiter kamen in einem entscheidenden Moment nach Amerika, als die Fundamente eines neuen Industrieimperiums gelegt wurden. Die Tschechoslowaken, Amerikaner wurden jedoch vor allem im rein kulturellen Bereich berühmt. Man kann kein Radio hören, ohne dass die Kompositionen von Antonín Dvořák und die Stücke von Rudolf Rimmel gespielt werden.
Am 14. September 1937 starb der erste tschechoslowakische Präsident Tomáš Garrigue Masaryk. Und natürlich informierte auch der Auslandsdienst darüber.
Bereits mehr als 24 Stunden pilgern Tag und Nacht mächtige Menschenmassen aus der ganzen Republik auf die Prager Burg, wo die sterblichen Überreste des ersten Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, Tomáš Garrigue Masaryk, aufgestellt sind. Tränenden Auges, mit kaum verhaltenem Schluchzen, ziehen Zehntausende Männer, Frauen und Kinder an dem Katafalk vorüber, auf dem der Sarg des Präsidenten des Befreiers ruht. In der Hauptstadt Prag werden die Trauervorbereitungen zum Begräbnis des ersten Präsidenten der Republik, das im wahrsten Sinne des Wortes königlich sein wird, beendet.
Das Jahr 1938 sollte für die Tschechoslowakei kritisch werden. Der Auslandsdienst rief in die ganze Welt hinaus. Er erklärte, er argumentierte. Er bemühte sich, die Anschuldigungen zu widerlegen, die insbesondere von Nazi-Deutschland verbreitet wurden. So wandte sich im März 1938 der Unternehmer Jan Antonín Baťa an die englischsprachigen Hörer.
All those idle talk about Czechoslovakia.
All das leere Gerede darüber, die Tschechoslowakei sei eine Bastion des Kommunismus, ist absoluter Unsinn. Die tschechoslowakischen Landwirte, Geschäftsleute und Arbeiter sind von einer solchen Ideologie weit entfernt. Die wirtschaftliche Entwicklung der Tschechoslowakei ist noch nicht am Ende. Im Gegenteil, sie steht eher am Anfang. Wenn erst Autobahnen und Eisenbahnen gebaut sind, wird das Land zu einer Brücke zwischen Ost und West werden. In der Umsetzung dieser Pläne liegt nicht nur die wirtschaftliche Zukunft der Tschechoslowakei, sondern sie ist auch das Fundament für eine Beruhigung der Beziehungen in Europa.
As well as a foundation for the appeasement of European relationships.
Zu einem symbolischen Ausdruck des Trotzes wurde das 10. Sokol-Turnfest im Juni 1938 in Prag. Auch Mitglieder dieses Turnverbands aus den USA nahmen daran teil, was als Zeichen nationaler Zusammengehörigkeit und als Unterstützung für die Tschechoslowakische Republik wahrgenommen wurde. Mit einem Grußwort, das von Radio Prag ausgestrahlt wurde, wandte sich unter anderem Miroslav Klinger an sie, ein langjähriger führender Funktionär des Sokolverbandes, aktiver Sportler und Olympiateilnehmer.
Těšíme se také na vaše zvláštní vystoupení. Bude jistě hezké.
Wir freuen uns auch auf eure besondere Vorführung. Sie wird sicherlich so schön und originell sein wie beim letzten Mal. Und so bin ich in diesem Moment im Geiste bei euch. Ich denke an euch, egal ob ihr Frank, Joe, Fred, John oder anders heißt. Nichts außer der große Teich, wie ihr ihn nennt, steht euch im Weg. Und über den seid ihr schon vor einigen Jahren gefahren. Es ist ein weiter Weg, aber wenn uns die Liebe auf ihm begleitet, ist er nicht so beschwerlich. Nazdar, auf Wiedersehen im brüderlichen Wettkampf.
Nazdar, naschledanou v bratrském zápolení.
Die verbalen Angriffe des nationalsozialistischen Deutschlands auf die Tschechoslowakei spitzen sich im Laufe des Jahres 1938 zu. Und der ideologische Kampf wurde auch auf den Radiowellen ausgetragen. Die NS-Propaganda schreckte auch nicht vor Lügen und Halbwahrheiten zurück. Sie dämonisierte die tschechoslowakische Regierung sowie Präsident Edvard Beneš. Die Tschechen wurden als minderwertige Nation dargestellt, die zu einer eigenständigen Existenz nicht fähig sei. Radio Prag verteidigte das Bestehen des tschechischen Staates und seine Grenzen.
Ivan Jelínek spolu so mnou najmä v období máje-september 1938 urobil velmi mnoho.
Ivan Jelinek hat zusammen mit mir, insbesondere im Zeitraum von Mai bis September 1938, sehr viel dafür getan, dass wir jeden bedeutenden Ausländer, der in dieser Zeit in die Tschechoslowakei kam, für eine uns wohlgesonnene Ansprache in den Kurzwellensendungen gewannen. Nur selten wurden wir abgewiesen. Unter den Ausländern, die wir gewannen, waren auch Freunde der Tschechoslowakei wie Commander Young, ein Abgeordneter der Labour Party.
Ako Commander Young, poslanec Labour Party a podobne.
So erinnerte sich im Jahr 1964 der einstige Redakteur des Auslandsdienstes Julo Horvat.
Hello, hello. Prague, Czechoslovakia calling. Good evening, ladies and gentlemen. Lieutenant Commander Edgar Young, the well-known British publicist and politician, will now give you his impressions of the Czechoslovak Republic.
Der erwähnte Edgar Young, Veteran des Ersten Weltkriegs, Journalist und linker Politiker, besuchte Ende 1936 die Tschechoslowakei. Seine Eindrücke und Einschätzungen teilte er den Zuhörern auf den Wellen des Auslandsdienstes mit.
Before Christmas, I went for a journey through the districts along the German border.
Vor Weihnachten begab ich mich auf eine Reise durch die Bezirke an der Grenze zu Deutschland, zwischen Karlovy Vary bzw. Karlsbad und Liberec bzw. Reichenberg, wo eine überwiegend deutschsprachige Bevölkerung lebt. Diese Bezirke, die größtenteils industriell geprägt sind und deren Wohlstand stets vom Außenhandel abhing, leiden schwer unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise. Das Leid dieser tschechoslowakischen Deutschen ist zu einem nicht geringen Teil auf die egoistische Wirtschaftspolitik Deutschlands und auf das frühere unpatriotische Handeln ihrer eigenen Arbeitgeber zurückzuführen, die überwiegend Deutsche sind. Dennoch wird die tschechoslowakische Regierung dafür verantwortlich gemacht. Aber selbst in diesen Bezirken, auf die die deutsche Propaganda abzielt, gibt es eine beträchtliche Anzahl demokratisch gesinnter Deutscher, die loyal mit der Regierung zusammenarbeiten, in der sie sogar ihre eigenen Vertreter haben.
Soweit der britische Politiker und Journalist Edgar Young in den Auslandssendungen. Und František Bauer, Historiker, Journalist und Berater von Präsident Beneš, erläuterte im Juli
1938:
Nicht einmal der österreichische Absolutismus durfte die historischen Rechte des böhmischen Staates antasten. Und für dessen Wiederherstellung zog das tschechoslowakische Volk im Weltkrieg in den gemeinsamen Kampf. Und es entsprach vollkommen der Wahrheit und dem Recht, dass die Siegermächte dem zustimmten, dass sich die Tschechoslowaken ihren Staat in den historischen Grenzen der böhmischen Länder erkämpft hatten, unter dem Anschluss der Slowakei, die sich nach dem Selbstbestimmungsrecht für ein gemeinsames staatliches Leben mit den Tschechen entschied, ebenso wie es die Einwohner der Karpatenukraine taten. Die Grenzen der heutigen Tschechoslowakei sind somit natürlich und historisch vollauf begründet.
A historicky plně odůvodněný.
V Bei ihren Angriffen gegen die Tschechoslowakei nutzten die Nationalsozialisten ausgiebig die sogenannte sudetendeutsche Frage. Sie sprachen von Unterdrückung und der Missachtung der Rechte ethnischer Deutscher. Die tschechoslowakische Position wurde unter anderem vom sozialdemokratischen Abgeordneten Wenzel Jaksch verteidigt, obwohl er selbst der sudetendeutschen Minderheit angehörte. In den kritischen Monaten nahm er jedoch eine pragmatische Haltung ein. Auf den Wellen des Auslandsdienstes sprach er nur wenige Tage vor der Münchner Konferenz wie folgt.
Czechs and Germans cannot annihilate each other. Each nationality has its failings and its virtues.
Tschechen und Deutsche können einander nicht ausrotten. Jede Nationalität hat ihre Fehler und Tugenden. Am Ende muss eine Formel für eine ehrliche und friedliche Zusammenarbeit zwischen den Völkern gefunden werden. Und das nicht nur in unserem Land, sondern in ganz Europa. Lasst uns alle Kräfte bündeln und verhindern, dass unser Grenzgebiet zur Ursache eines Konflikts oder gar zu einem Schlachtfeld wird. Der Boden, auf dem unsere Völker leben, wurde uns vom Schicksal gegeben. Lasst uns auf ihm eine Brücke schlagen, die das deutsche und das slawische Volk verbindet.
In der schweren Zeit wandte sich auch Präsident Edvard Beneš an die Hörer in Deutschland. Er sprach davon, dass sich die Republik in den 20 Jahren ihres Bestehens friedlich und im fortschrittlichen Geist entwickelt habe. Sie habe die Demokratie und Freiheit sowie die nationalen Traditionen all ihrer Bürger geachtet, einschließlich der deutschsprachigen.
Ich glaube darum ständig, dass nichts anderes notwendig sein wird als moralische Kraft, guter Wille und gegenseitiges Vertrauen, damit wir alle zueinander finden. Ich glaube an das wahrhafte Verlangen der deutschen Bevölkerung nach Ruhe und Zusammenarbeit, genauso wie ich weiß, dass die Tschechen und Slowaken und alle übrigen die Nationalitäten dieses Verlangen hegen. Ich habe gute Nachrichten darüber, wie alle Menschen guten Willens unter unseren Mitbürgern deutscher Volkszugehörigkeit nach normalen Verhältnissen und nach Frieden sich sehnen. Seien wir also alle voll des Glaubens, dass wir die heutige Zeit überwinden werden. Ich grüße Sie und danke Ihnen.
So sprach am 10. Oktober 1938 Staatspräsident Beneš auf den Wellen von Radio Prag. Die internationale Krise steuerte auf ihren Höhepunkt zu, die Konferenz der Großmächte in München. Auf dieser beschlossen die Vertreter Deutschlands, Italiens, Frankreichs und Großbritanniens, dass die Tschechoslowakei die Grenzgebiete an das nationalsozialistische Dritte Reich abtreten muss. Am 28. September, dem Vorabend des Treffens, informierte Radio Prag.
Por la mañana se publicó en todo el mundo la noticia que mañana, el jueves,
in der Früh verbreitete sich weltweit die Nachricht, dass morgen, am Donnerstag, in München ein Treffen der vier Staatschefs stattfinden wird. Hitler, Mussolini, Chamberlain und Daladier. Alle Ereignisse zeigen, dass Chamberlains Bemühungen zur Rettung des Friedens wahrlich immens sind und dass Großbritannien dafür gigantische Energie aufwendet. Alle Tschechoslowaken stehen geschlossen hinter dem Präsidenten der Republik und weisen alle Angriffe gegen den Staatspräsidenten zurück. Sie bekräftigen, dass die gesamte tschechoslowakische Nation bereit ist, jedem Widerstand zu leisten, der die Unabhängigkeit unseres Staates angreifen will.
Die Münchner Konferenz versetzte der Tschechoslowakei einen schweren Schlag, Indem der Staat ein Drittel seines Territoriums und seiner Bevölkerung verlor. Vor allem aber brachte sie Enttäuschung und Desillusionierung, die in der Folge die sogenannte Zweite Republik prägten. Die Atmosphäre kurz nach München beschrieb der britische Journalist John Griffin auf den Wellen des tschechoslowakischen Auslandsdienstes.
Prag is a sad place now, but not a dangerous place. Not even an uncomfortable one.
Prag ist jetzt ein trauriger Ort, Nein, es ist hier nicht gefährlich oder unangenehm. Essen gibt es im Überfluss und es ist so gut wie immer. Vor allem gibt es hier keine Anzeichen von Druck auf die Juden oder andere chauvinistische Ausbrüche. Alle sind entschlossen zu versuchen, in der Tschechoslowakei wieder ein erträgliches Leben aufzubauen. Und das trotz der Tatsache, dass die Grenzänderung dem Handel einen schrecklichen Schlag versetzt hat und erwartet wird, dass im Laufe des Winters bis zu 1 Million Menschen arbeitslos sein könnten.
And many people expect as much as 1 million unemployed during the winter.
Kurz nach München wandte sich Josef Martinek an die Tschechoslowaken im Ausland. Er war einer jener, die während des Ersten Weltkriegs den tschechoslowakischen Auslandswiderstand in den USA organisiert hatten. Von 1934 bis 1939 war er in Prag tätig.
Drazí krajané, v těchto dnech stalo se skutkem nejstrašnější, co mimo válku mohlo nás postihnout. Byli jsme poraženi bez války.
Liebe Landsleute, in diesen Tagen ist das Schrecklichste Wirklichkeit geworden, was uns außerhalb eines Krieges passieren konnte. Wir wurden ohne Krieg besiegt. Die Tschechoslowakische Republik wird verstümmelt und feindliche Hände reißen mit Hilfe unserer ehemaligen Freunde Stücke aus unserem lebendigen Fleisch. Wie könnt ihr eurer alten Heimat am besten helfen? Vor allem dadurch, dass ihr im Ausland eure Stimmen zu ihrer Verteidigung erhebt und gegen das Unrecht protestiert, das ihr angetan wurde. Achtet nicht auf Urteile, es sei bereits alles zu spät. Glaubt nicht, dass das Gesicht Europas für immer so bleiben wird, wie es die Münchner Konferenz und das Berliner Diktat gezeichnet haben.
So prophezeite es Josef Martinek auf den Wellen des Auslandsdienstes. Er hatte recht. Nur wenige Monate nach der Münchner Konferenz marschierte die deutsche Wehrmacht in die Tschechoslowakei ein. Die Radiosendungen ins Ausland wurden noch eine kurze Weile fortgesetzt, unter anderem in die Vereinigten Staaten. Dann verstummte die Stimme aus Prag. Auch die Mitarbeiter von Radio Prag waren von den harten Repressionen betroffen. Die bekannte Ansagerin Zdenka Wallo kam in einem nationalsozialistischen Konzentrationslager ums Leben. Der Auslandsdienst wurde erst nach dem Krieg wieder vollends aufgenommen.
Und das war der erste Teil unserer neuen Serie zur Geschichte von Radio Prag International. Die zweite Folge hören Sie am Samstag kommender Woche. Dabei geht es darum, wie unser Sender zu kommunistischen Zeiten ideologisch geprägt war. Das war Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.